Wer eine Bibel dabei hat, kann das Buch Hiob aufschlagen. Hiob Kapitel 1 und 2 lesen wir heute miteinander. Und das Thema der Predigt habe ich so beschrieben: Vertraust du Gott, dass er eine weise Herrschaft über dein Leben ausübt und dir das Beste gibt, was er hat? Ich denke, das geht jedem Einzelnen von euch so. Wenn er jetzt zurückblickt auf das Leben, was er mit Gott geführt hat, da gibt es Dinge, die hat er dankbar von Gott empfangen. Es gibt Dinge, die hast du nicht bekommen, obwohl du ihn gebeten hast. Du hast von Gott Dinge bekommen, da hast du gar nicht nachgefragt und Gott hat sie dir trotzdem gegeben. Es gibt Dinge, die hättest du gerne, und Gott hat sie dir bislang nicht gegeben und du weißt nicht, ob er sie dir noch geben wird. Da kommen wir schon so ein bisschen in den Bereich rein. Gott will in bestimmten Dingen gefragt werden. Und dann gibt er uns etwas, wenn wir ihn darum bitten. Aber in anderen Bereichen wiederum, da fragt Gott uns nicht. Er gibt uns Dinge, die wir nicht erbeten haben, oder hält uns Dinge vor, die wir gerne hätten. Die Frage, die du dir heute aufgrund des Bibeltextes stellen kannst, ist: Bist du mit Gott zufrieden, so wie er dich bis zum heutigen Tag geführt hat? Das heißt, bist du im Blick auf Gott glücklich? Oder denkst du in deinem Herzen, ich hätte es besser gemacht? Oder ich wüsste, wie es hätte besser gehen können? Der erste Punkt. Häufig beschenkt Gott diejenigen, die im Glauben mit ihm vereint sind, schon in diesem Leben mit vielen Gaben. Und da fängt es auch schon an. Also manche bekommen mehr als andere. Also und mit den Gaben meine ich eigentlich so komplett alles, was man sich vorstellen kann. Also, dass man einen Verstand hat, dass man ein Herz hat, dass man lesen kann, dass man Gottes Wort verstehen und glauben kann. Das ist eine Gabe Gottes. Familie, Kinder, Freunde, wohlgesinnte Arbeitskollegen. Alles eine Gabe Gottes. Gesundheit. Und auch wenn man älter wird, dass es nicht so schlimm kommt, wie es kommen kann, ist eine Gabe Gottes. Und da fängt schon an. Manchen Christen gibt Gott, wenn man so will, mehr von diesen Gaben als anderen. Und man weiß nicht, warum das so ist. Also es kann damit zusammenhängen, was ich eben schon erwähnt habe. Es kann sein, dass sie bestimmte Dinge noch nicht erbeten haben und Gott will, dass sie darum bitten und er würde es ihnen geben. Oder aber es hängt damit zusammen, er will es ihnen einfach nicht geben. Und er fragt sie auch nicht danach, sondern es ist bei ihm beschlossen, es ihnen nicht zu geben, obwohl sie ihn darum bitten. Also ein Beispiel, es kann sein, dass jemand krank wird und er bittet Gott, er möge ihn wieder gesund werden lassen. Es kann sein, dass Gott diese Bitte erhört. Oder auch nicht. Hiob ist ein Beispiel für jemanden, der von Gott, also in einem besonders großen Maß, schon in diesem Leben beschenkt worden ist. Hiob, Kapitel 1, Vers 1 und folgende. Es lebte einst ein Mann im Lande Uz, Hiob mit Namen. Dieser Mann war untadelig und rechtschaffen. Er fürchtete Gott und mied das Böse. 7 Söhne und 3 Töchter wurden ihm geboren. Dazu besaß er 7000 Stück Kleinvieh und 3000 Kamele, 500 Gespanne Rinder, 500 Esel und ein sehr zahlreiches Gesinde, sodass dieser Mann unter allen Bewohnern des Ostlandes der angesehenste war. Nun pflegten seine Söhne im Hause eines jeden von ihnen an seinem Geburtstag ein festliches Mahl zu veranstalten und luden dann auch jedes Mal ihre drei Schwestern ein, mit ihnen zu essen und zu trinken. Immer wenn eine solche Reihe von Festmählern vorüber war, ließ er seine Kinder holen und heiligte sie. Er stand frühmorgens auf und brachte für jedes seiner Kinder ein Brandopfer dar, denn er sagte sich, vielleicht haben meine Kinder gesündigt und in ihrem Herzen Gott verflucht. So tat Hiob es jedes Mal. Ja, dieser Hiob hat im Land des Ostens gewohnt, also irgendwo in Arabien wahrscheinlich. Da, wo es noch möglich war, ein bisschen Viehzucht zu treiben. Also er hatte viel Vieh. Und weit und breit war Hiob nicht nur der reichste Mann, sondern auch der angesehenste. Das heißt, seine hohe Stellung hat Hiob offensichtlich dazu benutzt, sich um bedürftige Menschen zu kümmern. Und wann immer jemand einen Rat suchte und Hiob war erreichbar, dann ging er zu Hiob und fragte ihn um Rat. Ja, 10 Kinder hatte Gott ihm geschenkt, enorm viel Besitz. Und es wird dann gleich in Vers 1 von Hiob 1 festgehalten, dieser Mann war untadelig und rechtschaffen. Er fürchtete Gott und mied das Böse. Damit soll so viel gesagt werden, dieser Hiob war nicht perfekt, aber er lebte im Glauben. Und dass er das Böse mied, hing damit zusammen, dass er Gott fürchtete. Also weil Hiob Gott fürchtete, mied er das Böse. Und das Böse ist hier ein Sammelbegriff für alle Gesinnungen und Handlungen, die dem Willen Gottes entgegenstehen. Also Hiob kannte offensichtlich den Willen Gottes ähnlich wie seine Zeitgenossen möglicherweise, Abraham, Isaak, Jakob. Also er kannte den Willen Gottes ohne diese Offenbarung des Gesetzes am Berg Sinai. Das kam wahrscheinlich erst später. Das war nach Hiob. Aber ähnlich wie Abraham und andere Erzväter kannte Hiob so grundlegende Dinge über den Willen Gottes. Allen voran wusste Hiob, es gibt nur diesen einen wahren Gott und es ist höchste Pflicht, diesen einen wahren Gott anzubeten, ihn über alles zu stellen. Das wird daran deutlich, wie Hiob mit diesen Gaben umgegangen ist. Also Hiob kannte klar eine Gefahr, wenn jemand von Gott reich beschenkt wird, dass jemand sein Herz an diese Gaben hängt. Und weil er merkt, dieser Gott, das klappt mit dem. Wenn ich mich also fromm stelle, also wenn ich bete und Kreide fresse, wenn ich ihm begegne, der beschenkt mich überreich mit Gaben. Hiob kannte die Gefahr, dass ein Mensch, wenn er viele Gaben bekommt, zum frommen Heuchler wird. Er selbst hat diesen Kampf in sich immer geführt und hat immer darauf aufgepasst, dass er Gott fürchtet. Das heißt, dass er Gott über seine Gaben stellte. Und er wusste auch, dass bei seinen Söhnen, die sich ja auch in dem Reichtum von Hiob sonnten, dass sie genau auch in dieser Gefahr standen, Gott, wie es heißt, in ihrem Herzen zu verfluchen. Und Gott in dem Herzen zu verfluchen, meint hier in dem Zusammenhang, also man tut es nicht offen, sondern das ist alles fromm getan. Also Herr, ich danke dir, dass du mir dies gegeben hast und das gegeben hast. Und ich bitte dich, erhalte mir diese Gaben auch fernerhin. Was hier aber eigentlich heißt, Gott zu verfluchen, meint, man stellt die Gaben über Gott und denkt dabei, Gott merkt es nicht. Oder man denkt, es ist ihm sowieso egal. Und hier stellt sich schon eine erste Anfrage an die Herrschaft Gottes über seine Leute, die ihm dienen. Und diese Anfrage stellt ein paar Verse später der Teufel selbst. Ist das überhaupt weise von Gott, wenn er Menschen, vor allem diejenigen, die an ihn glauben, mit Gaben überschüttet? Macht er es für sie nicht umso schwerer, dieser Versuchung zu entgehen, dass sie in ihrem Herzen Gott verfluchen und also um der Gaben wegen eine fromme Show inszenieren, ihr Leben lang? Und sie kriegen ständig von Gott reiche Gaben und merken es bis zum Lebensende nicht, dass sie eigentlich an den Gaben hängen und gar nicht an Gott. Fördert Gott das nicht? Macht Gott da nicht etwas falsch? Bei Hiob wird deutlich, nein. Bei Leuten wie Hiob macht Gott mit Sicherheit nichts falsch. Hiob ist reich beschenkt worden und Hiob hat sich von dieser Versuchung reingehalten. Er hat ihr nicht nachgegeben. Für Hiob ist klar, Gott ist das höchste Gut. Alle seine Gaben nehmen wir dankbar an, aber wir stellen sie nicht über Gott. Also von daher können wir grundsätzlich sagen, es ist gut und richtig, wenn wir als Christen die Gaben, die Gott uns gibt, und gerade wenn es viele sind, dass wir uns da nicht schämen, sondern dass wir sie dankbar annehmen, dass wir sagen, Gott, ich danke dir, dass ich gesund bin, dass ich mein Auskommen habe im Beruf, dass es meinen Angehörigen gut geht. All das dürfen wir dankbar aus Gottes Hand annehmen, aber wir sollen sie nicht über Gott stellen. Und wenn es gut läuft, ist es bei dem Gläubigen auch so, dass er die Gefahr kennt, sein Herz an die Gaben zu hängen. Ich hoffe, das ist bei euch auch der Fall, dass ihr diese Gefahr genau kennt, die Gaben Gottes zum Götzen zu erheben und dann irgendwie vor Gott so eine fromme Show zu veranstalten. So ein Geben, ne, also wir beten, um zu bekommen, um Gaben zu bekommen in erster Linie. Und wenn wir aus dem ersten Grund heraus darum beten, dass wir Gaben von Gott kriegen, dann ist schon etwas faul. Also, Anfrage an euch. Welche Bedeutung haben die Gaben Gottes in deinem Leben? Ich gehe davon aus, Gott hat euch reichlich beschenkt. Welche Bedeutung haben diese Gaben tief in dir drinne? Der zweite Punkt. Gott hat dir Gaben gegeben. Gaben vorenthalten, Gaben genommen. Bist du dadurch, wie Gott in deinem Leben gehandelt hat, von Freude über Gott erfüllt oder unzufrieden und bitter geworden? Es ist vor allem dieses Dritte. Also Gott hat dir Gaben gegeben. Das war schon eben Punkt 1. Das erfreut uns. Gott hat dir Gaben vorenthalten. Das heißt, er hat dir bestimmte Dinge nicht gegeben, um die du ihn lange gebeten hast. Und hast sie bis heute nicht bekommen. Was macht das mit dir? Und das Dritte ist vielleicht das Schmerzhafteste. Er hat dir Gaben gegeben und sie waren dir wertvoll und er hat sie dir wieder genommen. Das Beispiel von Hiob. Gott geht mit dem Satan eine Wette ein, bei der es darum geht, Hiob zu prüfen, nämlich ob er Gott wegen seiner reichen Gaben dient oder weil er ihn liebt. Und dabei geht es auch um die Prüfung der Herrschaft Gottes. Handelt Gott darin, wie er Gaben gibt und nimmt, als ein weiser Gott? Das sind grundlegende Dinge, die Gott in unserem Leben verfügt. Er gibt und er nimmt. Als Herr unseres Lebens gibt er und nimmt er. Wie geht es uns damit? Erkennen wir dadurch Gottes Herrlichkeit noch mehr oder werden wir bitter? Es wird weiter berichtet, Kapitel 1 von Vers 6 an. Eines Tages kamen die Söhne Gottes, um vor den Herrn hinzutreten. Unter ihnen erschien auch der Satan. Söhne Gottes sind wahrscheinlich Engelwesen, Verwunderlich ist jetzt, dass der Satan da aufkreuzt in der himmlischen Ratsversammlung. Satan ist ein Titel, bedeutet so viel wie Widersacher. Und er ist vor allem ein Widersacher Gottes und seines Volkes. Der Herr sprach zum Satan: Woher kommst du? Der Satan antwortete dem Herrn: Die Erde habe ich durchstreift hin und her. Der Herr fragte den Satan: Hast du auf meinen Knecht Hiob geachtet? So wie ihn gibt es sonst keinen auf der Erde. Er ist untadelig und rechtschaffen. Er fürchtet Gott und meidet das Böse. Ein paar verwunderliche Dinge geschehen hier. Also erstens, Gott verweist den Satan nicht aus dem himmlischen Rat, sondern er spricht ihn an. Woher kommst du? Und damit ist schon mal deutlich, Gott duldet den Satan da in der himmlischen Ratsversammlung. Ob er ihn heute noch duldet, weiß ich nicht, aber damals war es so. Die Frage ist, ob mit Christi Kreuz und Auferstehung sich daran was geändert hat. Das ist aber nur nebenbei. Jedenfalls, Gott spricht ihn an: Woher kommst du? Der Satan antwortete dem Herrn: Die Erde habe ich durchstreift hin und her. Von den Engeln wissen wir, die kriegen von Gott einen klaren Auftrag hier auf der Erde. Und dann kommen sie zu Gott zurück und stehen ihm Rede und Antwort. Sie berichten Gott, ob und wie sie den Auftrag durchgeführt haben und nehmen neue Aufträge entgegen. Beim Satan ist es so, der kriegt keine offiziellen Aufträge von Gott. Also er wird nicht in die Reihe der Engel gestellt. Er durchstreift die Erde hin und her. Er ist ruhelos. Wichtig ist dann, nicht der Satan kommt auf Hiob zu sprechen. Also den Hiob hat der Satan sich auch angeguckt, wie sich später zeigt. Es ist aber Gott, der auf Hiob zu sprechen kommt. Und wie spricht Gott über Hiob gegenüber dem Satan? So wie ihn gibt es sonst keinen auf der Erde. Er ist untadelig und rechtschaffen. Er fürchtet Gott und meidet das Böse. Also Gott und Hiob, das wird in der Einladung vollends klar gemacht, die sind miteinander vereint, in Liebe. Gott hat seine reine Freude an Hiob. Warum? Weil der Hiob Gott aus reinen Motiven dient, nicht wegen seiner Gaben. Hiob dient Gott, weil er ihn liebt, weil er ihm vertraut. So ist er mit Gott vereint. Das ist ganz wichtig, um den weiteren Verlauf zu verstehen. Das, was dann weiter geschieht, hat überhaupt nichts damit zu tun, als wenn Gott etwas gegen Hiob hätte. Die beiden sind vereint in Liebe und Glauben. Also Hiob glaubt und liebt Gott und Gott liebt diesen Hiob. Er ist mit ihm vereint. Alles ist im Reinen. Aber dann kommt's. Der Satan entgegnete dem Herrn: Würde er dir gehorchen, wenn es sich für ihn nicht lohnte? Du hast ihn und seine Familie und seinen ganzen Besitz umhegt. Du lässt alles gelingen, was er unternimmt, und sein Vieh füllt das ganze Land. Streck doch einmal deine Hand gegen ihn aus und taste seinen Besitz an. Dann wird er dich offen verfluchen. Also hier kommen wir, der Satan zeigt hier so ein doppeltes Gesicht. Auf der einen Seite ist er schlau, wenn es darum geht, Heuchler zu enttarnen, weil der Satan ist genauso ein Heuchler. Also wenn wir davon ausgehen, der Satan früher einmal mit Gott vereint, dann von Gott abgefallen, das heißt, er kannte auch diesen Übergang, wo er zum Heuchler geworden ist, wo er noch Gaben und Rang und Namen von Gott empfangen hat, aber sich dann irgendwann offen gegen ihn stellte. Von daher kennt der Satan sich so ein bisschen mit unserer Psychologie aus, also mit dieser Psychologie, dass man so nach und nach Dinge, die Gott gibt, für wichtiger hält als Gott selbst. Für den Satan ist es aber so, und das ist eine Begrenzung, er kann nicht nachvollziehen, dass ein Mensch Gott aus Liebe dient. Vollkommen undenkbar für den Satan. Das Einzige, was er sich vorstellen kann, ist eben fromm zu heucheln, um von Gott Gaben zu bekommen. Das, was der Satan Gott unterstellt, ist auch Heuchelei. Gott ist allwissend, Gott weiß eigentlich, dass Hiob ihm wegen der Gaben dient, doch nicht, weil er ihn liebt. Aber Gott ist das egal. Gott spielt dieses heuchlerische Spiel mit Hiob einfach weiter. Die tun beide so, als wenn sie in Liebe vereint wären. So, und hier kommen wir eigentlich ans Eingemachte. Das, was der Satan Gott unterstellt, ist, du bist kein Gott, an dem irgendjemand seine Freude haben kann. Wenn du dich den Menschen so offenbarst, wie du bist, wirst du nicht einen einzigen finden, der dir aus Liebe dient. Die kriechen alle vor dir auf den Knien, weil sie von dir Dinge erhoffen, Gaben für dieses Leben. Du selbst bist denen egal. Aber das kannst du nicht ertragen. Und deswegen spielst du so ein elendes Spiel mit den Menschen. Spielst so ein Spiel und suggerierst den Menschen, machst ihnen vor, als wenn es möglich wäre, dich als wahren Gott zu erkennen, zu lieben und anzubeten. So, und diese Unterstellung, das ist jetzt wichtig, diese Unterstellung ist eigentlich das Entscheidende, was Gott antreibt, das an Hiob auszutesten. Kapitel 1, Vers 12. Da sagte der Herr zum Satan, gut, alles, was er besitzt, gebe ich in deine Hand. Aber ihn selbst darfst du nicht antasten. Darauf ging der Satan weg vom Angesicht des Herrn. Auch rätselhaft, ne? Also hier wieder. Gott wendet sich nicht gegen Hiob. Auch wenn er Hiob jetzt hier nicht einweiht, heißt es nicht, dass er sich gegen ihn wendet. Aber Hiob muss auch noch ein paar Dinge lernen, nämlich, dass Dinge in der Welt geschehen, auch im Leben von Hiob, da fragt Gott Hiob nicht um Erlaubnis. Also genauso wie Gott es in unserem Leben macht. Bestimmte Dinge führt Gott in unserem Leben herbei, die sind uns ganz unliebsam. Und Gott fragt uns nicht danach. Er klopft nicht an. Ich habe das und das geplant. Bist du darauf vorbereitet? Nein. Das kommt, wie es kommt. Und wenn solche Dinge kommen, wird hoffentlich sichtbar, dass wir in unserer Beziehung zu Gott nicht in erster Linie auf seine Gaben aus sind, sondern auf die Gemeinschaft mit Gott. Gott besitzt in seiner Herrschaft über die Welt und über jedes einzelne Leben eine Weisheit, die unsere Weisheit übertrifft. Auf Wegen, die kein Mensch verstehen kann, führt Gott diejenigen, die ihm gehören, so, dass sie seine Herrlichkeit immer mehr begreifen und ihn mit immer größerer Freude anbeten. Und das ist genau die Frage, ob das für uns erstrebenswert ist, diese Art von Führung Gottes in unserem Leben, dass am Ende etwas dabei herauskommt, dass wir von Gott mehr machen als von seinen Gaben. Dass am Ende vieler Jahre unsere Freude an Gott mehr geworden ist, unsere Liebe zu Gott mehr geworden ist, dass unser Gebet zu ihm inniger geworden ist. Wenn Gottes Führung in unserem Leben dazu geführt hat, dann steht fest, dann hat er weise geführt. Der dritte Punkt. Es kann sein, dass Gott dir viele Gaben nimmt, damit an dir sichtbar wird, dass du ihm aus Liebe dienst. Das Beispiel Hiobs. Gott lässt es zu, dass der Satan Hiob all seinen Besitz wegnimmt. Aber Hiob verflucht Gott nicht, sondern betet ihn an. Kapitel 1, Vers 13. Eines Tages waren die Kinder Hiobs wieder einmal im Haus ihres erstgeborenen Bruders zusammen, um zu essen und Wein zu trinken. Da kam ein Bote zu Hiob gelaufen und meldete, die Rinder waren gerade beim Pflügen und die Esel weideten daneben. Da fielen Sabäer ein, nahmen sie weg und erschlugen die Knechte mit dem Schwert. Ich ganz allein bin entronnen, um es dir zu berichten. Er hatte noch nicht ausgeredet. Da kam schon ein anderer Bote und sagte, Feuer Gottes fiel vom Himmel und verzehrte die Schafe und Ziegen und ihre Hirten. Ich ganz allein bin entronnen, um es dir zu berichten. Er hatte noch nicht ausgeredet. Da kam schon der Nächste und sagte, drei Horden chaldäischer Nomaden haben uns überfallen. Sie haben die Kamele gestohlen und deine Knechte erschlagen. Ich allein bin entronnen, um es dir zu berichten. Er hatte noch nicht ausgeredet, da kam schon der Nächste und sagte, deine Söhne und deine Töchter aßen und tranken Wein im Haus ihres erstgeborenen Bruders. Da kam ein Sturm von der Wüste her und packte das Haus an allen vier Ecken. Es ist über den jungen Leuten zusammengestürzt und hat sie alle erschlagen. Ich ganz allein bin entronnen, um es dir zu berichten. Ja, die letzte Nachricht ist zweifellos die schwerwiegendste. Also an einem Tag verliert Hiob all seine 10 Kinder. Und zusätzlich noch seinen gesamten Besitz. Und das, was geschieht, ist ganz offensichtlich darauf zurückzuführen, dass Gott und der Satan vorher diese Wette eingegangen sind, wenn man so will. Bei dieser Wette geht es darum, wie wird Hiob reagieren, wenn er all seinen Besitz verliert? Was macht er dann? Wird sich dann das Urteil Gottes über ihn bestätigen, dass er Gott aus Liebe dient, oder wird offenbar werden, dass er ein Heuchler ist, der immer nur hinter den Gaben her gewesen ist? Da stand Hiob auf, zerriss sein Obergewand und schor sich den Kopf kahl. Dann warf er sich nieder, das Gesicht zur Erde. Das ist eine intensive Trauergeste. Also Hiob trauert über den Verlust, vor allem seiner 10 Kinder. Und dass er sich die Kleider zerreißt, diese Geste, dass man die Kleider zerreißt, ist wahrscheinlich so etwas, dass man dem, dass einem das Herz zerrissen ist, irgendwie äußerlich sichtbaren Ausdruck verleiht. So geht es dem Hiob hier. Und dann warf er sich nieder. Und mit dieser Geste wird nicht in erster Linie Verzweiflung zum Ausdruck gebracht, sondern Unterwerfung unter den Willen Gottes. Er betet Gott als den höchsten König der Welt an. Vers 21, er sagte, nackt kam ich hervor aus dem Schoß meiner Mutter, nackt gehe ich dahin zurück. Jahwe hat gegeben, Jahwe hat genommen. Gelobt sei der Name Jahwes. Trotz allem, was geschehen war, versündigte sich Hiob nicht. Er machte Gott keinen Vorwurf. Und das ist jetzt entscheidend. Heuchelt der Hiob hier? Also versucht er jetzt noch, vor seiner Frau, vor irgendwelchen Leuten, angesichts des großen Leides, das ihn getroffen hat, versucht er jetzt noch diesen frommen Kerl zu spielen? Oder ist für ihn Gott selbst in diesem Moment des Leides oder gerade in diesem Moment des Leides wichtiger als seine Gaben? Also alles hängt davon ab, ob es ernst gemeint ist, das, was er sagt. Jahwe hat genommen, Also Jahwe hat gegeben, Jahwe hat genommen. Also was damit eigentlich zum Ausdruck, und gelobt sei der Name Jahwes. Wörtlich soll eigentlich zum Ausdruck gebracht werden, Jahwe, also du Herr, bist mir wichtiger als deine Gaben. Wenn ich nur dich habe, kann ich das ertragen, wenn du mir Gaben nimmst. Aber ich begehre es über allem, dass du mein Gott bleibst, mit oder ohne Gaben. Und es scheint so, dass Hiob es genauso meint, wie er es sagt. Vers 22 ist ja der Kommentar dazu. Trotz allem, was geschehen war, versündigte Hiob sich nicht. In welcher Weise hätte sich Hiob versündigt? Also, er hätte sich versündigt, wenn er Gott verflucht hätte, offen. Wenn er Gott gesagt hätte, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Wenn du so grausam bist und mir auf einen Schlag alle 10 Kinder nimmst, wenn du zu sowas in der Lage bist, dann bist du schlimmer als der Teufel. Dann will ich mit dir nichts mehr zu tun haben. Das wäre die eine Möglichkeit, Gott zu verfluchen. Die andere Möglichkeit wäre heimlich im Herzen. Das heißt, Hiob versucht zu retten, was zu retten ist, nämlich sein eigenes Leben. Und heuchelt Gott, dass er ihn liebt. Genau hier setzt dann auch der Satan in der zweiten Runde ein. Also, Gott lässt Hiob ein Ausmaß an Leid erfahren, wie das bei den wenigsten Gläubigen vorkommt. Ja, das ist das, was dem Hiob passiert ist, das ist eine Ausnahme. Er ist bei weitem nicht der Einzige, dem sowas Schlimmes passiert. Aber den meisten Christen geht's besser. Da lässt Gott es nicht zu, dass sie auf einen Schlag alle Kinder verlieren oder sämtlichen Besitz. Aber es kommt vor. Und wenn so etwas vorkommt, müssen wir eben sogar glauben, so wie Hiob, der Herr hat's gegeben und der Herr hat's genommen. Das ist dann nicht so ein neutraler Schicksalsschlag und keiner weiß, wo es herkommt. Das geschieht alles unter der souveränen Herrschaft Gottes. Und diejenigen, die zu Gott gehören, werden auf diese Weise in eine Prüfung hineingestellt, die sie sich nicht selbst ausgesucht haben. Und in dieser Prüfung geht es darum, hängen sie ihr Herz umso stärker an Gott oder werden sie jetzt von Gott entfremdet? Fest steht, wenn Gläubige, wenn jemand wie Hiob in diesen Leiden seine größte Freude immer noch an Gott hat, das bezeugt er in Vers 21, gelobt sei der Name Jahwes, dann muss dieser Gott grandios und herrlich sein. Dann muss er wichtiger und herrlicher sein als all seine Gaben. Und das muss auch so sein. Weil wenn dieser Gott nicht herrlicher ist als seine Gaben, ja, dann ist es nur normal, dass wir auf seine Gaben aus sind. Der vierte Punkt. Vertraust du Gott, wenn er dich alt und krank werden und vielleicht sogar unerträgliche Schmerzen erfahren lässt? Das Beispiel Hiobs. Gott geht mit dem Satan eine zweite Wette ein, bei der es weiterhin um die Prüfung geht, aus welchen Beweggründen heraus Hiob Gott dient. Und Gott lässt es zu, dass der Satan Hiob mit einer äußerst schmerzhaften und chronischen Hauterkrankung belebt. Aber Hiob verflucht Gott wieder nicht, sondern erkennt seine Herrschaft an. Kapitel 2. Eines Tages kamen die Söhne Gottes, um sich vor dem Herrn einzufinden. Auch der Satan fand sich unter ihnen ein, um vor den Herrn zu treten. Der Herr sprach zum Satan, woher kommst du? Der Satan antwortete, die Erde habe ich durchstreift hin und her. Der Herr fragte den Satan, hast du auf meinen Knecht Hiob geachtet? So wie ihn gibt es sonst keinen auf der Erde. Er ist untadelig und rechtschaffen. Er fürchtet Gott und meidet das Böse. Noch immer hält er treu zu mir obwohl du mich dazu gereizt hast, ihn ohne Grund zu verschlingen. Der Satan antwortete dem Herrn, Haut für Haut. Alles, was der Mensch besitzt, gibt er für sein Leben. Aber streck doch einmal deine Hand gegen seine Knochen und sein Fleisch aus, dann wird er dich offen verfluchen. Da sagte der Herr zum Satan, Gut, er ist in deiner Gewalt, aber du darfst ihn nicht töten. Haut für Haut ist wahrscheinlich so ein Sprichwort aus dem damaligen Handelsleben. Es geht um einen ehrlichen Tausch. Und Hiob hat aus seiner Sicht einen guten Tausch gemacht. Also Hiob war vor die Wahl gestellt. Hiob, wenn Gott dich vor die Wahl stellt, dass er dir die 10 Kinder nimmt oder dir die Gesundheit nimmt, was willst du behalten? Und Hiob hat sich für seine Gesundheit entschieden. Das ist die Unterstellung, die der Teufel gegenüber Hiob macht. Also Hiob wollte so viel Gaben wie möglich retten. Der Teufel kann nicht anders denken. Der Hiob, auch der muss ein Heuchler sein. Ein besonders schlauer Heuchler. Hat zu viel Reichtum gebracht durch seine fromme Heuchelei. Und der Hiob erachtet seine Gesundheit als das höchste Gut. So denkt der Satan. Der Satan ging weg aus der Gegenwart des Herrn und ließ an Hiob eiternde Geschwüre ausbrechen. Von Kopf bis Fuß war er damit bedeckt. Es ist nicht möglich, diese Krankheit genau zu bestimmen. Also auch offensichtlich ein übernatürliches Element spielt da mit hinein. Also schlimme Hautinfektionen am ganzen Körper. Bestimmte Areale waren von Maden besiedelt. Und Hiob macht später noch deutlich, da klagt er, dass er eigentlich so gut wie tot ist. Ne? Und dann merkt er, an einer Stelle verheilt es wieder. Und dann denkt Hiob, ach, jetzt wird's besser. Dann bricht die Krankheit an einer anderen Stelle wieder aus. Und der Grund, warum Hiob auf diesem schmalen Grat gehalten wird, also irgendwie schwerst krank, aber sterben tut er nicht. Den Hintergrund kennt Hiob nicht. Ne? Gott hat dem Satan erlaubt, du kannst ihn mit einer schlimmen Krankheit permanent belegen, aber du darfst ihn nicht töten. Das heißt, Gott selbst achtet darauf, dass Hiob nicht stirbt, wohl aber äußerste Leiden erdulden muss. Hiob setzte sich mitten in einen Aschenhaufen und kratzte mit einer Scherbe an seinen Geschwüren herum. Der Aschenhaufen ist der Müllplatz des Ortes. Das heißt, Hiob wurde offensichtlich als Unreiner eingestuft von den Bewohnern des Ortes und dahin geschickt, wo sich Unreine aufzuhalten hatten. Also an den Müllplatz. Dort wurde er dann mit Essen und Trinken versorgt. Hin und wieder, wenn die Krankheit nicht so schlimme äußere Erscheinungen hatte, konnte Hiob auch wieder ins Dorf rein, aber einen Großteil der Zeit war er verbannt an einen Ort außerhalb des Ortes. Auch hier ein sozialer Abstieg. Vorher der angesehenste Mann des Ostens, jetzt ganz unten angelangt. Und Hiob wird er später darüber beklagen, dass Knechte, die er nicht einmal für seine Herde angestellt hätte, ihn bespotten und bespucken. Es kommt noch schlimmer. Da sagte seine Frau zu ihm, hältst du denn immer noch an deiner Frömmigkeit fest? Verfluche Gott und stirb. Ja, Aufgabe seiner Frau wäre es gewesen, vom Schöpfungsbericht, ihm gerade in dieser Anfechtung beizustehen. Also sie wird mehr oder weniger direkt, ohne dass sie es weiß, zum Sprachrohr des Satans. Weil genau darum geht es in der Prüfung. Wird Hiob Gott verfluchen oder nicht? Und seine Frau sagt ihm, mach endlich. Und wie ist diese Reaktion der Frau zu verstehen? Das ist quasi ein Vorgriff auf das, was dann später im Gespräch, im Streitgespräch zwischen Hiob und seinen drei Freunden immer wieder zur Sprache kommen wird. Und wo auch ihre Theologie, die sie vertreten, deutlich wird. Wenn ein Mensch leiden muss, ist dies immer die Folge einer speziellen Sünde. So glauben die, also später kommen drei Freunde und die haben diese Theologie. Wenn ein Mensch Gott gehorcht, wird er von Gott gesegnet und reich mit Gaben beschenkt. Wenn ein Mensch sich gegen Gott versündigt, nimmt Gott ihm die Gaben wieder, um ihn zu demütigen und ihn zur Buße zu führen. So, wahrscheinlich hat die Frau von Hiob genau diese Theologie verinnerlicht. Und dass die 10 Kinder umgekommen sind, lastet sie ihrem Mann Hiob an. Hiob ist das Oberhaupt der Familie. Er trägt die Verantwortung dafür, wie es der Familie geht. Wir sind vorher damit vertraut gemacht worden. Der Hiob hat sich wirklich, sorgfältig darauf geachtet und seine Kinder unterwiesen. Leute, meine Söhne und Töchter, es geht darum, Gott wirklich zu fürchten. Und nicht in erster Linie darum, Gaben zu empfangen. Stellt die Gaben nicht über Gott. Und seine Frau unterstellt Hiob, das war doch alles nur Geheuchel. Du selbst hast Gott immer nur vorgeheuchelt. Und dass du ein Heuchler gewesen bist, ist doch jetzt spätestens da offenbar geworden, wo Gott es dir alles nimmt. Gott hat es dir genommen, um dir zu zeigen, dass du ein frommer Heuchler bist. Und an dem Ausmaß dessen, was Gott dem Hiob aus Sicht der Frau angetan hat, ist Hiob unmittelbar davor zu sterben. Das heißt, von Gott endgültig bestraft zu werden. Und aus der Sicht seiner Frau ist es so, Hiob, du ziehst dieses Gericht Gottes hinaus. Du heuchelst immer noch, spielst immer noch den Gerechten. Tust so, als wenn du Gott über seine Gaben stellst. Hör auf mit diesem Heuchelspiel, verfluche Gott und dann wird Gott dich auf einen Schlag als Strafe sterben lassen. Dann ist endlich Schluss mit diesem Theaterspiel. Also wir merken hier, der Hiob, der kriegt es knüppeldick von allen Seiten. Der Einzige, der für Hiob ist, ist Gott. Und das weiß Hiob hier am Ende von Kapitel 2, weiß er es noch. Du redest wie eine Gottlose. Wenn Gott uns Gutes gibt, nehmen wir das doch gerne an. Warum sollten wir dann nicht auch das Böse annehmen, Klammer auf, aus der Hand Gottes? Trotz aller Leiden versündigte Hiob sich nicht mit seinen Lippen. Auch hier wieder die Voraussetzung, Hiob würde sich gegenüber Gott versündigen, wenn er Gott einen Vorwurf gemacht hätte. Der Vorwurf wäre, das darfst du mit mir nicht machen. Es bestätigt sich wieder das Urteil Gottes über Hiob. Hiob dient Gott, weil er ihn liebt. Und ich glaube, wir haben Probleme mit solchen Geschichten in der Bibel, weil es uns oft nicht so bewusst ist, dass das etwas Herrliches ist. Wenn in dem Leben eines Menschen offenbar wird, dass er Gott dient, weil er ihn liebt, nicht wegen seiner Gaben. Also es bedarf manchmal eines extremen Falles, damit dies über alle Maßen klar wird. Dieser Mensch dient Gott, weil er ihn liebt. Da besteht kein Zweifel mehr dran. Und bei Hiob ist das jetzt so. Es besteht kein Zweifel daran. Er dient Gott, weil er ihn liebt. Jetzt könnte man anhaken, ja und warum? Warum ist das wichtig, dass er sichtbar wird? Ja, weil es hier um die Herrlichkeit Gottes geht. Ob Gott jemand ist, den man lieben kann. Das ist eine wichtige Frage. Es ist eine, vielleicht die entscheidende Frage. Ist Gott jemand, den man lieben und vertrauen kann oder nicht? Die Alternative wäre eine Frömmigkeit, bei der es nur um Gaben geht. Nicht um Beziehung mit Gott. Und diese Art von Frömmigkeit, die gibt es in allen anderen Religionen, wenn man so will. Das ist eine Frömmigkeit um der Gaben wegen. Weil dieser Gott, wenn der sich offenbart, da ist keine Herrlichkeit da. Fragt mal einen Muslim, worin die Herrlichkeit Allahs besteht, laut Koran. Wo offenbart sich dieser Gott und sagt von sich aus, dass er Gemeinschaft mit den Menschen haben will? Der Gott der Bibel, der macht von Anfang an klar, dass er uns zu seinen Ebenbildern geschaffen hat. Das heißt, er hat uns gemacht, damit wir Gemeinschaft mit ihm haben, damit wir ihn als das höchste Gut empfangen. Das ist der fünfte und letzte Punkt. Die höchste Gabe Gottes für dich ist sein Geist. Also ihr merkt, ich kriege doch noch den Bogen zu Pfingsten. Sein Geist, mit dem er sich dir selbst schenkt. Vertraust du Gott, dass er eine weise Herrschaft über dein Leben ausübt und dir das Beste gibt? Also bislang haben wir gesehen, Gott beschenkt häufig diejenigen, die an ihn glauben, schon in diesem Leben mit vielen Gaben. Das zweite war, Gott hat dir Gaben gegeben, er hat dir Gaben vorenthalten und Gaben genommen. Und die Anfrage, bist du dadurch, wie Gott in deinem Leben gehandelt hat, von mehr Freude über ihn erfüllt als noch in der Vergangenheit? Oder bist du gleichgültig gegenüber Gott geworden? Es kann sein, dass Gott dir viele Gaben nimmt. Damit an dir sichtbar wird, dass du ihm aus Liebe dienst. Und wenn du ihm nämlich dann immer noch von Herzen dienst, wird an dir sichtbar und offenbar, dass Gott viel wertvoller ist als alle seine Gaben. Das vierte war, vertraust du Gott, wenn er dich alt und krank werden lässt? Vertraust du ihm, wenn du über längere Zeit unerträgliche Schmerzen ertragen musst? Ja, auch das verfügt Gott, wie ein Mensch letztlich stirbt. Mancher stirbt sonntagnachmittags auf der Couch mit einer Tasse Kaffee in der Hand. Ein anderer stirbt nach einem halben Jahr Siechtum auf dem Krankenbett. Das verfügt Gott. So oder so, bei denen, die mit Gott im Glauben verbunden sind, ist der Tod der Eingang in das wahre Leben, in das Leben mit Gott, das sie hier schon empfangen haben. Und die Frage ist, hast du dieses Leben mit Gott schon in diesem Leben in rechter Weise genossen? Das heißt, hast du Gott über seine Gaben gestellt und darin deine größte Freude gefunden? Ich schließe mit dem, was Paulus sagt, Römer 8. Der Heilige Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nämlich nicht wieder zu Sklaven, die in Angst vor Gottes Gericht vergehen, sondern er hat euch zu seinen Söhnen und Töchtern gemacht und macht euch dessen gewiss. Er bewirkt es in uns, dass wir Gott vertrauensvoll als Vater anrufen. Aber, lieber Vater, der Heilige Geist bezeugt uns in unserem Innern und mit uns zusammen, dass wir wirklich Gottes Kinder sind. Also Paulus versteht unser Leben vor Gott im Wesentlichen als Beziehung. Das ist das Entscheidende ist, kennen wir Gott in Christus, unabhängig davon, wie viel Gaben wir noch kriegen, die wir dann auch dankbar empfangen. Das Entscheidende ist aber, bin ich in meinem Herzen gewiss, sein Kind zu sein? Bin ich darüber froh und glücklich, dass Gott mein Vater ist? Der Heilige Geist betet anstelle der Heiligen so, wie es dem Willen Gottes entspricht. Und wir wissen auch, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Erreichen des Guten dienen müssen. Denn Gott hat sie mit dieser Bestimmung zum Glauben gerufen. Ich wünsche jedem Einzelnen von euch, dass er sich mit Freude der Herrschaft dieses Gottes unterwirft. Und dass er diesen Kampf mit Freude annimmt, diesen Kampf, die höchste Freude an Gott zu haben und nicht an seinen Gaben.